Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Le visage de l'Europe. Caras
d'Europe. Europe.
Europäische Ansichten.
Lisa Europe.
Lisa Europe.
Der Ausbruch von Covid-19 im südlichen Elsass hatte Folgen für die gesamte Region. Das Robert-Koch-Institut stufte Grand Est den gesamten französischen Osten als Risikogebiet ein. Damit grenzten die Schweiz, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie Luxemburg und Belgien an den französischen Corona-Hotspot. Denn die Region Grand Est reicht eben von der Schweizer Grenze bis nach Reims vor die Tore von Paris. Für Montag, den 16. März, ordnet Bundesinnenminister Seehofer Grenzkontrollen an. Zwei Tage später sind sämtliche kleinen Übergänge im Saarland, mehrere Dutzend nach Frankreich und Luxemburg, verbarrikadiert. Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon, CDU, begründet das im saarländischen Rundfunk mit notwendigem Infektionsschutz.
Zunächst einmal geht es darum, dass die Franzosen wissen, wenn sie kommen, sie werden überprüft, wir machen punktuelle Kontrollen. Und wenn es gelingt, jeden Tag einige zu finden, die wir zurückschicken, dann haben wir das Risiko minimiert.
Wiederbelebt. Grenzen in Zeiten von Corona. Erfahrungen im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Eine Sendung von Tonja Koch.
Der 9. Mai ist Europatag und Feiertag in Luxemburg. Nach Wochen ungebrochenen Sonnenscheins regnet es, aber der Bürgermeister der luxemburgischen Moselgemeinde Remisch, Jacques Sitz, lässt es sich nicht nehmen. Er hält dem Anlass angemessen draußen vom Rathaus eine Ansprache.
Europa hat in den letzten Wochen Solidarität gekriegt.
Europa hat in den letzten Wochen Risse bekommen. Keiner konnte sich vorstellen, dass die Nationalstaaten wieder Barrieren errichten und Kontrollen durchführen würden, die Reisen von einem ins andere Land erschweren oder gar unmöglich machen würden. Europa hat zusammengebracht, was zusammengehört. Europa heißt zusammenarbeiten und zusammenleben. Und keiner sollte das Recht haben, die Lebensgewohnheiten durch Grenzen zu blockieren.
Europa hat das in zusammen schaffen und in zusammen leben. Keiner soll Trash tun, Leute an ihre Lebensgewohnheiten durch Grenzen zu blockieren.
Aus einem Lautsprecher ertönt zum Abschluss die Europahymne. Der Bürgermeister lässt die Europafahne hissen, denn für eine Woche hing sie auf Halbmast wie in allen luxemburgischen Grenzgemeinden. Es war Ausdruck ihres Protestes gegen die Grenzpolitik der Deutschen.
Wir fühlen uns ungerecht behandelt hier in unserem regionalen Leben, wo die Leute seit mehr als 25 Jahren keine Grenze mehr kennen, Lebensgewohnheiten aufeinander abgestimmt haben. Wir haben ein gewisses Lebensstil aufgebaut in all den Jahren und das wurde jetzt abrupt, einseitig von der deutschen Seite unterbrochen.
Luxemburg hat wegen Corona keine Grenzkontrollen erlassen. Im Inneren allerdings galten strenge Ausgangsbeschränkungen, an die auch die ausländischen Pendler gebunden waren. Wer nach Luxemburg einreisen wollte, konnte das ungehindert tun. Aber der Grenzübergang Remischer Brücke war zunächst von den deutschen Behörden verbarrikadiert worden. Erst nach massiven Protesten wurde die Blockade aufgehoben und auf der Brücke ein Kontrollpunkt eingerichtet. Ein Nadelöhr für Grenzpendler in Richtung Deutschland.
Egal wo man steht hier an den Übergängen, das ist katastrophal. Also ist sehr viel mehr als normal, ja. Also normalerweise steht man eine Viertelstunde, 20 Minuten Maximum und jetzt kann es sein, dass man mal eine Stunde hier steht.
Die junge Frau sitzt in einem Fahrzeug mit deutschem Nummernschild am Wagen. Hinter ihr prangt ein gelbes Luxemburger Kennzeichen. Der Fahrer steht im Stau.
Weil ich heim will, nach Deutschland. Ja, ich wohne aber in Deutschland.
Mit einer Stunde Zeitverlust und mehr sei er noch gut bedient. Bis zu 13.000 Autos müssen täglich über die schmale Brücke und die Kontrollen erhöhten den Rückstau um ein Vielfaches. Die Anwohner würden doppelt bestraft, sagt Bürgermeister Sitz.
Unsere Bürger können nicht mehr in ihren Geschäften auf der deutschen Seite einkaufen. Deutsche Bürger, die hier in Luxemburg wohnen, die aber einen deutschen Pass haben, die dürfen das ohne Probleme. Also es wird aber schon national gesehen ein sehr großer Unterschied gemacht. Die Deutschen dürfen alles, die Luxemburger dürfen nicht mehr.
Beim Kaktus, dem einzigen und überdies gut sortierten Supermarkt im Ort, ist der Parkplatz voller als sonst.
Normalerweise kaufe ich im Lidl an. Aber jetzt habe ich etwas gebraucht vom Kaktus. Ich wohne in Deutschland und arbeite in Luxemburg.
Der Discounter hat Filialen in Perl auf der deutschen Seite der Grenze. Und bereits vor Jahren, erzählt der Remischer Bürgermeister, hätten deutsche Discounter auch die luxemburgische Gemeinde angefragt, ob Grundstücke bereitstünden für weitere Supermärkte und Drogeriemärkte. Doch der Rat habe dafür keine Genehmigung erteilt. Die Dörfer hätten sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen wollen. Das Lebensmittelangebot auf deutscher Seite sei mehr als ausreichend gewesen, um die luxemburgische Bevölkerung mitzuversorgen. Aber dass die Luxemburger davon einmal abgeschnitten werden könnten, habe sich niemand vorstellen können. Er nicht, sagt Sitz, und die Kunden auch nicht.
Das hängt alles von den Preisen ab, was angeboten wird. Wir gehen auch nach Deutschland einkaufen. Grenzregion, wir gehören zusammen. Ist ein Herr in Bayern, der einverstanden ist mit uns. Aber wir sind mit allem einverstanden. Sagen Sie denen das.
Von den Einkaufs- und Lebensgewohnheiten vor Ort scheine Berlin nichts zu wissen oder nichts wissen zu wollen, glaubt Jack Sitz. Denn Bundesinnenminister Horst Seehofer stelle sich seit Wochen taub hinsichtlich immer wieder vorgebrachter Forderungen, die Grenzen zu Luxemburg wieder durchlässiger zu machen. Das habe Spuren hinterlassen, sagt Madeleine.
Ich wollte tschüss nicht mehr so. Ich möchte nur sagen, das stört mich schon. Ich gehe noch mal nach Trier, aber so schnell zum Einkaufen nicht mehr, weil wir Luxemburger auch boykottiert wurden. Sie konnten rüberkommen, aber wir durften nicht. Und das ist nicht richtig für Europa.
Ein paar Meter die Hauptstraße runter versperrt weiß-rotes Flatterband die Zufahrt zu einer Tankstelle. Tanktourismus gehört ebenfalls zur Lebenswirklichkeit in Remisch. Sitz fragt nach.
Zugeschlossen. Wir haben zwei Tankstellen. Deswegen ist eine geschlossen gewesen. Es kommen ja keine Kunden drüber.
Das hat er noch nicht erlebt. Tankstellen, die trotz unschlagbarer Preise schließen müssen. Es trifft nicht nur die Kleinen, sondern auch die Größeren, sagt Jenny. Seit 9 Jahren arbeitet sie in einer Tankstellenfiliale nahe der Autobahn.
Ja, es war ja nichts mehr los, schlagartig. Von heute auf morgen war ja zu.
4 Wochen sei sie in Kurzarbeit gewesen, erzählt die junge Frau. Und sie habe Verständnis dafür, dass die Luxemburger beleidigt seien. Denn sie, die Saarländerin, erkenne im Moment ihre Heimat nicht wieder.
Ich kenne das so nicht. Also ich kenne Europa und mein Land, also meine Ecke hier, kenne ich so nicht. Dass die Luxemburger, Franzosen, Deutschen all zusammenrennen, das war immer schon so. Also in meinem Kopf sind die Grenzen nicht. Für mich ist das da, ja, Neuland.
Jenny kann wie viele andere auch nicht verstehen, warum derart massiv in ihren Lebensentwurf eingegriffen wird.
Wir profitieren alle voneinander. Es war immer so Gang und ich verstehe nicht, was ein Virus daran jetzt ändert. Ich verstehe es echt nicht. Geht mir nicht in den Kopf, auch die Grenzkontrolle da oben.
Am 25. Jahrestag der Schengen-Übereinkunft meldete sich der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn in einer Pressekonferenz zu Wort.
Und da wisst, dass eh von den größten Akien, das kennen Sie so von der Europäischen Union, Schengen ist.
Sie wissen, eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union ist Schengen. Und wir leben doch eigentlich in einer Zeit, in der wir den 25. Jahrestag von Schengen feiern sollten. Aber in 15 der 26 Schengen-Staaten haben wir entweder Kontrollen oder die Grenzen sind zu. Und wir sind in der Situation, dass der Schengen-Raum, für den wir in der ganzen Welt beneidet werden, in Frage gestellt wird.
Schengen ist das Symbol der europäischen Reisefreiheit. Hier wurde mitten auf der Mosel auf einem Schiff mit Namen Marie Astrid zunächst von 5 EU-Mitgliedstaaten ein Abkommen unterzeichnet. Zwar hatte es ein paar Anlaufschwierigkeiten mit der Umsetzung gegeben, aber schließlich hielt die Politik Wort. Die Schlagbäume öffneten sich und zwar dauerhaft. Ohne lästige Grenzkontrollen konnten die Menschen im Schengen-Raum, dem sich immer mehr Länder anschlossen, reisen. Ein Erfolgsmodell, das nun durch die von mehreren europäischen Ländern nach Corona erlassenen Grenzkontrollen gefährdet werde, glaubt der luxemburgische Außenminister.
Es gibt drei Fragen, die man sich stellen muss. Wird das Virus durch Grenzschließungen eingedämmt? Zweite Frage, ist das alles im Einklang mit europäischen Gesetzen? Und drittens, ist das keine Diskriminierung der Bürger unserer verschiedenen Länder? Und auf alle drei Fragen lautet die Antwort, nein, es ist nicht möglich. Es ist gegen die europäischen Regeln und es kommt auch zu einer Diskriminierung europäischer Bürger.
Zehn Kilometer Mosel aufwärts in Schengen haben sich Honoratioren und ein paar wenige Europabegeisterte zusammengefunden. Den historischen Tag dürfe man Corona hin oder her nicht verstreichen lassen, auch wenn die Ortsschilder Trauer tragen. Sie sind mit schwarzen Stoffbändern umwickelt.
Einige Einwohner der Gemeinde haben die Aktion geplant und auch vorgenommen. Das heißt, das war nicht die Gemeinde,
sagt Bürgermeister Michel Gloden. Er hat seine irritierten Bürger gewähren lassen.
Sehr viele Leute sind wirklich absolut enttäuscht über die Schließung der Grenzen. Aber es ist für mich sehr wichtig, dass man den Leuten vermittelt, die Schließung der Grenzen hat definitiv nichts mit den Gemeinden hier aus der Region zu tun. Das sind nationale Entscheidungen, die getroffen worden sind.
Luxemburg ist so klein und hat so viele Grenzen um sich herum, dass seine Politiker, gleich welcher Couleur, es sich gar nicht leisten können, bei ihren Entscheidungen die Grenzen nicht mitzudenken. Wer das tut, riskiert den Wohlstand des Landes. Das hat sich tief ins Bewusstsein der Menschen eingegraben. Die Bevölkerung ist bunt. Sie besteht zur Hälfte aus nicht-luxemburgischen Staatsbürgern und sie ist im positiven Sinne infiziert, eben vom europäischen Virus. Am Schengen-Ufer vor dem kleinen Museum lesen die europäischen Föderalisten Teile aus einem europäischen Manifest der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero.
Dafür heißt Europa Menschen vereinigen, und nicht Staaten zu integrieren.
Felix Reinhardt und Jan Buttmann, der eine gebürtiger Niederländer, der andere gebürtiger Deutscher, sind längst Teil dieser gesellschaftlichen Mischung. Sie fühlen sich im 500-Seelendorf Schengen heimisch. Nicht nur der Idylle oder der Weinberge wegen, sondern wegen der grenzüberschreitenden Offenheit, die hier gelebt wird, wegen Schengen eben. Auf Horst Seehofer und sein rein nationales Corona-Krisenmanagement sind sie daher nicht gut zu sprechen.
Ich versuche mich da diplomatisch auszudrücken, ne? Aber am liebsten würde ich sagen, rauchen Sie in der Pfeife. Ne? Ich kann einfach nur die Frage stellen, warum sind die Grenzen nach Holland und Belgien auf?
Ja, das ist eine richtige Frage.
Ich weiß, dass die Order nur aus Berlin kommen kann, aber Herr Laschet hat das gemacht, was er für richtig hielt und ist nicht gehindert worden von Berlin aus. Ne?
Ich bin kein Diplomat, ich sehe die Wirklichkeit. Immer habe ich gesagt, wäre Europa nicht von Politikern getrieben, nur von Menschen, dann wäre Europa viel weiter. Dann hätten wir diese Krise nicht. Aber jeder für sich, jeder für sich. Und das ist die Politik.
Das hört Frank Engel, der Vorsitzende der Luxemburger Konservativen, nicht gern. Hat er doch dem deutschen Parteifreund Horst Seehofer einen Protestbrief geschickt.
Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass die Menschen der Grenze, und da geht es ja nicht nur um Luxemburger, da sind ja auch Zehntausende Deutsche dabei, dass die Menschen der Grenze diese Kontrollen für völlig willkürlich deplatziert und daneben halten, weil sie keine gesunde von einer kranken Realität trennen würden. Sie trennen mittlerweile Menschen, die Grenzen in den letzten Jahrzehnten verbunden haben, wegen eines Virus, unter dem Deutschland genauso leidet wie wir. Und gegenüber dem wir genauso wie Deutschland Ausgangssperren verhängt haben, gegenüber dem wir ähnlich reagiert haben.
Die Kontrollen erfüllten unter Gesundheitsaspekten überhaupt keinen Zweck und seien von daher pure Willkür. Engel war den ganzen Tag in den Grenzgemeinden unterwegs. Er nimmt sich eine kurze Auszeit in den Weinbergen bei Henri Ruppert.
Wäre das Wetter noch etwas besser, dann wäre es ziemlich paradiesisch.
Den Winzer kennen Weinliebhaber weit über Schengen hinaus.
Ich stelle jetzt die 8. Generation Rupperts hier in Schengen dar, die Wein produzieren.
Er greift zum Telefon. Ein befreundeter Kollege von der deutschen Seite, der Perler Seite, hat gesehen, dass er auf der Terrasse steht und sucht Kontakt. Keine Frage, man kennt einander und hilft einander.
Ja, also ich habe auch einige Weinberge auf der französischen Seite, fast die Hälfte. In Perl habe ich selbst jetzt keine, aber es gibt viele Schengener Winzer, die drüben in Perl auch Weinberge haben und umgekehrt. Und insofern helfen uns jetzt natürlich die Grenzsperrungen überhaupt nicht.
Zuweilen habe es am Fingerspitzengefühl der Bundespolizisten gefehlt, klagt der Schengener Bürgermeister Michel Gloden.
Man hat mehrmals erlebt, dass die gleiche Person dienstags ein Argument vorgebracht hat und dann wurde gesagt, das ist ein triftiger Grund, damit kannst du die Grenze passieren. Und donnerstags stand ein anderer Beamter da und hat gesagt, das geht nicht. Das heißt, die Richtlinien lagen sehr im Ermessen des Beamten und dass das natürlich zu Diskussionen führt, bleibt nicht aus.
Der Luxemburger Erzbischof Jean-Claude Hollerich hatte sich ebenfalls nicht nehmen lassen, am Europatag nach Schengen zu kommen. Ganz bewusst zeigt er Präsenz.
Unser Papst hat in einem Monat dreimal über die Europäische Union gesprochen. Und das zeigt, wie wichtig das ist und dass wir, wenn wir die Symbole nicht verstehen, wie offene Grenzen, neue Barrieren in den Köpfen und Herzen der Menschen errichten. Und hier in dieser Grenzregion weiß man, was Europa und was offene Grenzen sind. Und wenn die Grenzen geschlossen sind, dann kommen doch so manchmal auch wieder die Gespenster von vor 75 Jahren zurück. Die brauchen wir definitiv nicht in Europa.
Der Kardinal führt augenblicklich den Vorsitz der Bischofskonferenz der Europäischen Union. Es werde wohl dauern, die Wunden dieser Politik der Ausgrenzung, die von seinen Landsleuten nicht verstanden worden sei, wieder zu heilen.
Ich glaube, wir brauchen symbolische Aktionen. Unsere Politiker müssen verstehen, und die verstehen das auch, ne, dass es nicht nur um Lösungen für die Köpfe geht. Man muss auch die Herzen der Leute ansprechen. Und dafür wäre es schön, wenn der Spuk vorbei ist, sozusagen auch an den Grenzen symbolische Aktionen machen könnte, mit hoher Politikerbeteiligung, um zu zeigen, wie wichtig das Miteinander in Europa ist.
Lange hat es gedauert. Erst Mitte Mai, nach 2 Monaten, signalisiert Horst Seehofer in der Grenzfrage ein Einsehen.
Zunächst Luxemburg. Da werden wir die Binnengrenzkontrollen mit Ablauf des 15. Mai beenden. Das erlaubt die Gesamtlage und auch die Erfahrung der Bundespolizei in den letzten Wochen.
Die politischen Gesten, wie von Kardinal Hollerich eingefordert, lassen nicht lange auf sich warten. An symbolischen Ort auf der Schengener Brücke treffen sich noch am 15. Mai der deutsche Außenminister Heiko Maas und sein luxemburgischer Amtskollege Jean Asselborn.
Ich bin überzeugt, dass diese Geste, die wir heute hier machen, was ja eine symbolische Geste ist, dass hier nicht nur Normalität in diese Ortschaft Schengen zurückkommt. Sie wissen vielleicht, dass Schengen ein weltberühmter Ort ist, der eigentlich unbekannt ist. Aber hinter Schengen steckt sehr viel und wir zeigen heute, dass Schengen vom Virus nicht besiegt wurde, dass Schengen wieder zum Leben erwacht.
Das ist ein wichtiges Zeichen. Europa lebt davon, dass es ein Europa ohne Grenzen ist. Und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Europa mit Grenzen nicht mehr verstehen würden.
Zaghaft kehrt an diesem Samstag ein Stückchen Normalität im Dreiländereck zurück. Wenn auch eine mit Abstandsregeln, Mundschutz und Desinfektionsmitteln, aber eine, die für alle gleich ist.
Ja, Gott sei Dank.
Ich bin zufrieden. Die Schließung der Grenzen war auch befremdlich und hatte mit Schengen so gar nichts zu tun.
Es war einfach eine unerträgliche Situation, die absolut nicht unserer heutigen Zeit angebracht ist. Wir sind einfach ausgesperrt worden. Wir haben unsere Grenze nie geschlossen und waren offen für jeden.
Verbindet und verkündet, bleib nicht stumm, ein kleines Stück Lyrics and Music gegen die Vereinzelung. In jedem Ton liegt eine Hoffnung, eine Aktion. In jedem Klang, in jedem Ton liegt eine Hoffnung auf einen neuen Zusammenhang.
190 Einwohner, drei Sprachen, zwei Nationalitäten, Deutsch-Französisch und eine Grenze mitten durch den Ort. Das ist Leidingen. Vom Tal aus müssen ein paar Höhenmeter erklommen werden, um das Dorf oben auf dem Saargau zu erreichen, einen sanft gewellten Höhenzug mit Wiesen, Äckern, Streuobstwiesen. Leidingen bot schon immer Anlass für politischen Streit. Das war schon zu Napoleons Zeiten nicht anders als nach den beiden Weltkriegen und ist es heute wieder. Es ist die Grenze, die Ärger macht. Aber über Grenzen nur schwarz-weiß zu denken, sei zu kurz gesprungen, sagt der Schriftsteller Alfred Gulden.
Es gibt Grenzen, die sind notwendig und es gibt Grenzen, die sind überflüssig. Die Leidinger Grenze, die zwischen Paris und Berlin am grünen Tisch gezogen wurde, mitten durch ein Dorf, ist überflüssig, ist sinnlos und aberwitzig.
Gulden, der viel Zeit in seiner Wahlheimat München verbringt, kennt den Saargau wie seine Westentasche, die Landschaft und ihre Menschen, hat er in Bildbänden, Romanen und Gedichten gewürdigt. Eines ist auf den Glasscheiben des sogenannten Grenzblickfensters verewigt. Der Ortsvorsteher von Leidingen hatte den schmiedeeisernen Rundbogen einst vom Verfall gerettet und diesem die neue Bestimmung zugedacht, den offenen Blick zum Nachbarn. Den wagt auch das Gedicht »Die Grenze« von Alfred Gulden.
»Ich han de Grenz gefunden, mitten auf der Gass am hellen Dach. Wat hot die Dorf verlor?« Ich hab die Grenze gefunden, mitten auf der Straße am helllichten Tag. Was hatte die da verloren? J'ai trouvé la frontière au beau milieu de la route, en plein jour. Qui avait-elle perdu?
Auch literarisch im Roman Die Leidinger Hochzeit übertönten die so lange verdrängten Dissonanzen die Harmonie, sagt Alfred Gulden.
Der Roman ist 1984 herausgekommen. Und die Leidinger Hochzeit, würde man doch sagen, Hochzeit, eine Frau von der einen, der Mann von der anderen Seite, die heiraten, das ist ein europäisches Ereignis. Oder wenn man so will, im Kleinen, im ganz Kleinen. Mich interessiert ja immer das ganz Kleine, der Winkel sozusagen, in dem Welt sichtbar gemacht werden kann. Und so ist es aber nicht. Wenn man Geschichte verdrängt, bricht sie genau in solchen Augenblicken deutlich auf. Und das ist im Roman auch so. In Kleinigkeiten kommt die Verschiedenheit heraus.
Gulden liest aus der Predigt des Pfarrers. In seiner Kirche begrüßt er die Familien beider Seiten, doch markiert der Mittelgang erneut eine Grenze.
Was hatte er sich Gedanken gemacht, dieser Hochzeit gerecht zu werden? Über die Straße? In ein anderes Land? Die Grenze. Mit ihr, auf ihr zu leben. Bilder dazu wie die Misteln verworfen. Die Kelter, an der die Hochzeitsgäste vorbeigegangen sind in seine Kirche. Obst von beiden Seiten, in der Kelter in eins. Das Neue daraus, der Most, auch das verworfen in eins. zu einfach. Weg mit den Grenzen. Und ohne sie wäre dann alles gut, zu leicht. Eingängig zwar und gut zu verdauen, Kopfnicken, einsichtig für jeden, aber zu leicht wäre das. Aber, und das ist ihm eingefallen, als er die Hochzeitsgemeinde geteilt in zwei Seiten im Kirchenschiff sah, hinter der Braut die einen, die anderen hinter dem Bräutigam, als liefe die Grenze auch hier unsichtbar wie auf der Straße im Dorf durch seine Kirche, zu einfach, alles in eins. Mann, Frau, Kinder, Erwachsene, Schwarz-Weiß, Kranke, Gesunde, Gläubige, Zweifler, Priester und Laie, Deutsch, Französisch, Bräutigam, Braut. Grenzen. Überall Grenzen.
Einen wissenschaftlichen Blick auf die Grenzen werfen die Studierenden des Masterstudiengangs Border Studies. Wie alle anderen können auch sie sich in Corona-Zeiten nicht treffen.
Soll ich mal anrufen? Gut.
Bekannte Töne erklingen im Büro von Lukas Redemann. Lukas konnte ein Praktikum ergattern. Er arbeitet am Verwaltungssitz der Universität der Großregion in Saarbrücken.
Hallo.
Er nimmt Kontakt auf mit Loredana Salvini.
Na, kannst du mich hören?
Loredana lebt im Moment in Chartres südlich von Paris. Für sie gelten wie überall in Frankreich strenge Ausgangsbeschränkungen. Deshalb hat es für sie mit einem Praktikumsplatz nicht geklappt. Sie vermisst den Kontakt zu den Kommilitonen.
Das Problem ist mit der Ausgangssperre, dass ich mein Deutsch verlerne. Ich vermisse das total. Also ich versuche, Bücher zu lesen, Filme auf Deutsch zu schauen, aber...
Gemessen an ihrem sprachlichen Vermögen steht das sicher nicht zu befürchten, aber das selbstverständliche Hin und Her, die Wechsel an die verschiedenen Studienorte in Deutschland, Frankreich und Luxemburg, was der Studiengang Border Studies in normalen Zeiten bietet, das fehle einfach, findet Lukas.
Also ich habe den Studiengang ja gewählt, weil wir einfach viel in den anderen Ländern auch sind und dann viel mehr mitbekommen, was dort passiert. Also wenn ich in Metz bin bei euch, dann bekommt man viel mehr alles das mit, was gerade in Frankreich so Thema ist. Und ich habe das Gefühl, dass das halt jetzt gerade so ein bisschen verloren geht.
Die Universität der Großregion ist ein Verbund von 6 Universitäten in 4 Ländern. Trier, Saarbrücken und Kaiserslautern auf deutscher Seite, Luxemburg und das belgische Lüttich sowie die Universität Lothringen mit den Standorten Metz und Nancy. Der auf 4 Semester angelegte Masterstudiengang richtet sich an Studierende unterschiedlicher wissenschaftlicher Fachrichtungen. Kurse werden nicht nur in 3 Ländern, sondern auch in 3 Sprachen auf Deutsch, Französisch und Englisch angeboten. Loredana setzt darauf, dass sich die Situation bis Herbst entspannt.
Ich hoffe, dass ich ab September umziehen kann in Saarbrücken. Das war mein Plan.
Denn ohne soziale Kontakte, ohne Begegnung und Diskussion kann das Konzept eines grenzüberschreitenden Studiums nicht gut funktionieren. Da sind sich die Französin und der Deutsche einig.
Auch die Art zu studieren in Luxemburg ist es total anders als in Frankreich. Vorlesungen, ja. Das ist abwechslungsreich, ja. Das gefällt mir an dem Studium.
Es ist halt nicht dasselbe, wenn man bei sich zu Hause am PC sitzt und Texte liest, als wenn man im Land selbst ist und auch mit den Profs vor Ort diskutieren kann, auch über Sachen, die ja vielleicht ein bisschen fragwürdig sind. Ich würde gerne mit euch über Macrons Politik diskutieren und die Ausgangssperren in Frankreich.
Die rein nationalen, unabgestimmten Vorgehensweisen in der Corona-Krise haben die beiden mehr als nur irritiert.
Ich bin halt auch glühender Europäer und von daher finde ich das halt jetzt gerade total schrecklich, dass es immer noch andauert. Dass das so eine Kurzschlussreaktion war, dafür habe ich irgendwie auch Verständnis, dass man da jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht überreagiert hat oder so. Oder das war vielleicht am Anfang sinnvoll, aber ich kann es nicht verstehen, warum es jetzt immer noch andauert.
Das Europäische Zentrum für Grenzraumforschung, das Center for Border Studies, hat bereits damit begonnen, das Geschehen wissenschaftlich aufzuarbeiten. Untersucht wurde zum Beispiel die Sprache, das Bemühen, die Krankheit als etwas Fremdes, Importiertes darzustellen und so die Schuld anderen zuzuweisen. Die Politik findet Lukas, der aus Norddeutschland kommt, sei dem Grenzraum zwischen Metzerbrücken und Luxemburg nicht gerecht geworden.
Also ich habe immer das Gefühl, es wird halt nicht auf die lokalen Besonderheiten geachtet, sondern es wird einmal national entschieden, wir machen jetzt unsere Grenzen zu. Und das, obwohl man in Berlin, Entschuldigung, überhaupt gar keine Ahnung hat, wie das hier im Saarland funktioniert mit unseren Grenzen. Einfach gar keine Ahnung. Also ich glaube einfach, dass die das überhaupt nicht einschätzen können auf nationaler Ebene. Und ich würde fast sagen, es ist in Paris genauso schlimm.
Ja, ja, klar.
Von Loredana kommt Zustimmung. Die Grenzproblematik habe weder bei der Politik noch in der öffentlichen Wahrnehmung in Frankreich eine Rolle gespielt.
Ehrlich gesagt, im Fernsehen gibt es nur kleine Dokus, die zeigen, wie Familien damit umgehen, aber an der Grenze wird nicht berichtet.
Für die angehenden Grenzmanager könnte es in Zukunft also viel zu tun geben, wenn die Zeit gekommen ist, die im Rahmen eines europäischen Grenzmanagements getroffenen Entscheidungen zu bewerten. Am 1. März wird in Frankreich ein erster Fall von Covid-19 öffentlich. Schnell stellt sich heraus, dass es dabei nicht bleiben wird. Die Infektion ist auf ein Treffen einer christlichen Freikirche zurückzuführen. In Mühlhausen im südlichen Elsass steht das Zentrum der Port-Ouverte Chrétienne. Dorthin hatte die Pfingstgemeinde Mitte Februar 2500 Anhänger zu einer mehrtägigen Begegnung eingeladen. Alles, was dann kam, zunächst im Elsass, um dann in andere französische Regionen zu streuen, war auf diesen einen Hotspot zurückzuführen. Die Hospitäler fühlten sich, es kommt zu Versorgungsengpässen, Patienten werden mit Zügen und Hubschraubern auf andere Krankenhäuser in Frankreich und weiteren europäischen Ländern verteilt, darunter Luxemburg und Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet der junge französische Arzt Laurent Vaudevir auf der Covid-19-Station des Krankenhauses in der französischen Kleinstadt Saargemünd, wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.
Heureusement, on a jamais eu de problème de place.
Glücklicherweise haben wir keine Platzprobleme gehabt. Wir sind ein kleines Haus mit 350 Betten. Und auf dem Höhepunkt der Krise waren mehr als 250 Betten mit Covid-19-Patienten belegt. Der Direktor sagte uns, dass wir uns darauf vorbereiten müssten, pro Tag 40 bis 50 neue mit Covid-19 infizierte Patienten aufzunehmen. Das war wirklich viel. Und da haben wir angefangen, sie über ganz Frankreich zu verteilen.
Jeden Tag habe es neue, anders gelagerte Fälle gegeben. Sie hätten viel versucht, sich Rat geholt bei Kollegen in Straßburg und Mühlhausen, die bereits mehr Erfahrung hatten, weil dort das Virus früher aufgetreten sei. Aber viele Patienten hätten sie dennoch verloren.
Beaucoup. On avait une station de 26 lits et
auf einer Station mit 27 Betten sind pro Woche etwa 10 Patienten gestorben. Und auch wenn ich ein junger Arzt bin, in diesen beiden Monaten habe ich mehr Tote gesehen als in meiner gesamten praktischen Ausbildung im Krankenhaus. Allein an einem Samstag waren es 5.
Dass Laurent Vaudevir überhaupt in Saargemünd ins Krankenhaus kam, war einerseits Zufall, andererseits den Ereignissen geschuldet. Er ist Mitte 30 und hatte mit Beginn der Krise seine Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner abgeschlossen und seine Doktorarbeit fertiggeschrieben. Per Mail habe er dann der Klinikleitung seine Hilfe angeboten, so wie viele andere, vor allem ältere Kollegen auch, die nicht mehr im Dienst waren. Es sei doch, wenn man so will, ein historischer Moment gewesen, sagt er, und da habe er doch nicht nichts tun und abseits stehen wollen.
Ich
wäre später sicher traurig gewesen, hätte ich mich nicht einbringen können.
In ganz kurzer Frist sei die Zahl der Beatmungsplätze von 8 auf 30 aufgestockt worden, aber alle Erkrankten hätten sie dennoch nicht behandeln können. Überall habe er deshalb nach freien Kapazitäten gesucht, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Patienten seien nach Dresden und Berlin sowie in Krankenhäuser im deutschen Grenzgebiet verlegt worden. Das habe geholfen, keine Frage, aber vielleicht wäre mehr gegangen.
Ja, die Deutschen haben uns sehr schnell geholfen, aber sie sind, glaube ich, unter ihren Möglichkeiten geblieben, weil sie Angst hatten vor der Covid-Welle, die auf sie zurollen könnte. Und sie haben für diesen Fall Intensivbetten freigehalten. Ich kann das verstehen und vergleiche das mit Frankreich.
Je peux le comprendre. Vous voyez, je fais la comparaison avec la France. En Italie, ils ont eu énormément de cas aussi.
Auch in Italien gab es sehr viele Fälle und wir haben auch eine Grenze mit Italien und haben doch kaum, wenn überhaupt, nur 4 Covid-Fälle im Süden des Landes aufgenommen. Und das gilt auch für Spanien. Wir haben auch von dort keine Patienten aufgenommen, weil wir die Plätze für unsere Landsleute freihalten wollten.
Parce qu'on voulait garder des places pour nous les Français, pour si jamais d'autres cas arrivaient.
Es läge ihm fern, dieses Verhalten kritisieren zu wollen, aber tatsächlich habe Europa in dieser besonders kritischen Situation im Grunde versagt.
Chaque pays a utilisé ses propres forces juste pour lui.
Jedes Land hat sich um sich gekümmert. Und das ist doch wirklich bedauerlich. Denn wenn man gemeinsam vorgegangen wäre, dann wären wir besser durch die Pandemie gekommen. Und es hätte weniger Tote gegeben. Europa hat im Gesundheitsbereich nicht funktioniert.
L'Europe n'a pas fonctionné sur le point de vue sanitaire.
Diese Einschätzung teilt zumindest in Ansätzen Cem Özbek, Chefarzt der Kardiologie am Völklinger Herzzentrum. Zunächst habe die Klinik, sie ist eines von 3 saarländischen Covid-Zentren, nur spärliche Informationen darüber gehabt, wie es in den nahegelegenen französischen Krankenhäusern tatsächlich aussehe. Erst als ein Hilferuf in Völklingen eingegangen sei, habe sich das geändert. Schließlich seien 6 französische Patienten in die saarländische Klinik verlegt worden.
Und das, muss ich sagen, im Nachhinein, das war zu wenig. Wir hätten deutlich mehr Patienten übernehmen können. Wir wurden aber auch aufgefordert, nicht so viele zu übernehmen, weil man nicht wusste, wie das in Deutschland, wie das im Saarland explodieren wird, die Erkrankung. Im Nachhinein, muss ich sagen, hätten wir uns über diese Anweisung hinwegsetzen sollen und noch mehr Patienten rüberholen sollen. Ja.
Der Kardiologe hat Erfahrung mit grenzüberschreitenden medizinischen Kooperationen. Für das Herzzentrum hat er MOSAR ausgehandelt, ein deutsch-französisches Abkommen. Es ermöglicht, dass französische Herzinfarktpatienten direkt in die deutsche Spezialklinik gebracht werden dürfen, weil das Klinikum für viele Menschen im Grenzgebiet ganz einfach näher dran ist. Und beim Herzinfarkt zähle eben jede Minute, sagt Özbek. Das sei auch während Corona problemlos gelaufen.
Wir kriegen in der Woche 2-3 Patienten mit Herzinfarkten aus Frankreich, ja? Unabhängig von allem. Und die kommen über die Grenze, die werden durchgelassen und so weiter. Also das läuft nach wie vor. MOSAR ist davon unbetroffen, aber schon ein Schritt daneben, eben Covid, das war nicht möglich.
Dass dieser Automatismus nicht funktioniert habe, müsse allen eine Lehre sein. Das müsse sich über grenzüberschreitende Pandemiepläne dringend und sehr schnell ändern.
Eine bestimmte Breite jenseits und diesseits der Grenze definieren. Die Leute, die in diesem Bereich wohnen, sollten in der Lage sein, ohne Beachtung der Grenze, ohne Genehmigung der Krankenkassen, hüben wie drüben Krankheitsleistungen in Empfang zu nehmen. Und die Krankenkassen sollten das über die Grenze hinweg bezahlen müssen.
Leistungen für französische Herzpatienten kann Özbek dank MOSAR direkt mit den französischen Kassen abrechnen. In allen anderen Fällen gilt ein europäisches Ausgleichssystem zwischen den Kassen, was jedoch viel Zeit und Geduld erfordere.
Der Weg, den die Europäische Union vorschlägt, die deutsche Krankenkasse holt sich das Geld von der französischen, das ist ein Weg, der auf Dauer angelegt ist, dass die Grenze bleibt.
Im Falle der in Deutschland behandelten ausländischen Covid-19-Patienten übernimmt die Bundesregierung die Behandlungskosten. Ein Zeichen der Solidarität auch für Laurent Vaudevire.
Wir haben darüber schon gesprochen. Das war schwer, alle diese Leute sterben zu sehen, aber wir könnten uns nicht schuldig fühlen. Wir haben sehr viel gemacht für die Leute, die noch zum Retten waren. Und da war ich froh, aber wir hatten keine Waffen.
Nach 2 Monaten hat er seinen Covid-19-Einsatz vor wenigen Tagen beendet. Mit Sorge schaute Uwe Konrad, der CDU-Oberbürgermeister von Saarbrücken, auf das, was ab Mitte März vor seiner Haustür geschah. Fußwege, Gassen und Straßen, die in die Wohngebiete der französischen Nachbarn führen, wurden verbarrikadiert.
Ich glaube, das, was hier passiert ist, hätte niemals passieren dürfen. Ich glaube, dass unbegründete Ängste hervorgerufen worden sind im Miteinander zwischen Deutschen und Franzosen. Und dass es diesseits und jenseits der Grenze entsprechend einen Stimmungswandel gegeben hat.
Eine Vertrauenskrise auch für andere.
Heute schicke ich euch einen solidarischen Gruß aus Püttlingen. Auch in Krisenzeiten stehen wir zueinander. Wir denken an euch und eure Familien.
Mes amis de Kreuzwald, les meilleures salutations de la ville jumelle de Dillingen.
Die symbolträchtigen Bilder, die Stoppschilder an den Grenzen, riefen saarländische Bürgermeister auf den Plan. 18 Rathauschefs wandten sich in einer Videobotschaft an ihre französischen Partnergemeinden und stellten das Erreichte, nicht das Trennende, ins Zentrum ihrer ungewöhnlichen Solidaritätsbekundung.
Très cher Monsieur le Maire, cher Alexandre et chers amis de Chisor, la crise due au Corona nous accable tous. Que nous vivions en Allemagne ou en France.
Même si les frontières sont fermées à cause du virus, nos cœurs restent ouverts et notre amitié est ininterrompue.
Vive l'amitié franco-allemande, vive l'Europe et à bientôt.
Ich bin davon überzeugt, dass wir zusammen die Lage meistern werden.
Hallo.
Anke Rehlinger, die sozialdemokratische Wirtschaftsministerin des Saarlandes, legt Hand an. Sie räumt gemeinsam mit Mitarbeitern des Landesamtes für Straßenwesen eine Grenzbarriere zur Seite.
Das Abbauen der Grenzbarrikaden ist im Grunde genommen nur ein kleiner Handgriff. Ich finde aber, für Europa ist es ein großer Schritt. Ich persönlich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass ich noch mal irgendwelche Grenzen öffnen muss, die vorher zugewiesen sind. Aber es ist gut, dass die Dinger jetzt einfach wegkommen.
Dafür gibt es Applaus von den Umstehenden. Nicht nur hier am Grenzübergang Saarbrücken-Schöneck, sondern überall da, wo die Barrieren zwischen deutschen und französischen Gemeinden gewohnte Wege abgeschnitten haben, ob zur Schule, zum Arbeitsplatz, zum Einkaufen, zu Verwandten oder Freunden.
Man hat uns ja den Grenzübergang weggenommen. Man hat ja nicht nur gesagt, Grenzübertritt ist nur noch unter Bedingungen erlaubt, sondern man hat uns den Grenzübergang ja verbarrikadiert. Diese Symbolik, wir trennen Europa jetzt wieder hier mitten im Herzen, quasi in der Wiege Europas, trennen wir es wieder auf, das hat mich massiv gestört.
Erik Roskoten ist SPD-Ortsratsmitglied in Lauterbach. Der Völklinger Stadtteil teilt sich eine Grenze mit dem französischen Karlingen. Vor dem Tabaklädchen untergebracht im alten Zollhäuschen auf deutscher Seite stehen an diesem Samstag aufgereiht in gebührenden Abstand die Kunden. Adam Alassani ist erleichtert.
Wirklich, war hart. Niemand kommt, so wir verkaufen gar nichts. Langsam laufen gut, nicht wie früher. Ne?
Die Barrieren seien zwar verschwunden, das habe Hoffnung bei den Leuten geweckt, aber es ändere sich eigentlich nichts, sagt Gaston Adier, Bürgermeister von Kalingen.
Les gens ne savent plus, est-ce que c'est autorisé, pas autorisé. Keiner weiß, darf man nicht. Gestern, wie man die Barriere weggemacht hat, habe ich auf französische Facebook gemacht, habe ich gesagt, Achtung, die Barrieren sind weg und muss doch aufpassen, es ist immer noch Verbot, die beide Seiten durchzufahren. Die Familie darf mal besuchen gehen, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Und für Arbeiter muss man einen Schein haben vom Betrieb.
Ja. Die Verhaltensregeln würden nicht verständlich kommuniziert, Übersetzungen fehlten. Das machten weder Paris noch Berlin sonderlich gut, sagt Roskoten.
Dass die kennen, das kann doch nicht sein. Natürlich heißt ein Rechtsprinzip, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber dennoch sind wir doch hier in einer Sondersituation, die wir irgendwie gemeinsam packen müssen. Und ich kann doch nicht sagen, jeder einzelne Bürger von Galingen, von allen Dörfern da, muss ständig wissen, was bei uns die Regel ist. Das funktioniert doch nicht.
Und als hätte er sie bestellt, rückt in diesem Moment die Bundespolizei zur Stichprobenkontrolle an. Die Tabakkunden reagieren sofort. Die Schlange löst sich auf, die Kundschaft läuft davon. Es sind nur 5 Meter auf französisches Terrain. Dort werden sie warten, bis die Beamten wieder weg sind.
Oui, ben j'attendis qu'il parte.
Unterdessen nähert sich eine Passantin den Polizisten.
Darf ich als Deutscher mit dem Auto rüber? Darf ich Brot kaufen gehen? Wie darf ich mich bewegen?
Wenn Sie berechtigtes Interesse haben, zur Einreise, das regelt die französische Behörde. Das kann ich Ihnen keine Auskunft darüber geben.
Also ich fahre auf eigene Gefahr genau, rüber. Richtig.
Nein, auch sie darf nicht rüber, denn seit dem 8. April darf auch in Frankreich nur einreisen, wer einen Passierschein besitzt und ein berechtigtes Interesse nachweisen kann. Die französische Grenze ist inzwischen ähnlich undurchlässig wie die deutsche. Die Bürgermeister vor Ort wünschen sich einheitliche Regeln und appellieren an die Hauptstädte. Gaston Adier.
In Paris, Berlin, die wissen ja gar nicht, was da passiert. Das ist ja das Schlimme. Die kennen bloß den Wald vom Fontainebleau bei Paris. Unser Wald, da kennen sie ja gar nicht. Bei mir in der Spaziergang bin ich ganz allein im Wald. In Paris sind sie Tausende. Und die Regel wird gemacht für Paris und nicht für unser Wald.
In Frankreich dürfe er sich jetzt wieder in einem Radius von 100 Kilometern bewegen. Nur für ihn als Franzosen ende diese Bewegungsfreiheit an der Grenze. Auch das habe mit der Lebenswirklichkeit vor Ort nichts gemein. Die Leute diskutieren mit ihrem Bürgermeister.
Comme moi, on est désolé. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on est désolé de cette situation. On trouve que c'est pas normal. Eux aussi disent que c'est pas normal.
Die Situation tue ihm leid, er sei deshalb auch hier. Er finde das eben auch alles nicht normal. Sie wollten keine künstliche Trennung ihrer zusammengewachsenen Gemeinschaft mehr, auch nicht in Krisenzeiten, betont der SPD-Ortsvorsteher von Lauterbach, Dieter Peters.
Also ich möchte die Unterscheidung nicht, der Franzose und der Deutsche, und das brauche ich nicht mehr, diese Unterscheidung zu machen, dass das andere Menschen sind als wir. Dafür habe ich kein Verständnis mehr.
Es werde lange dauern, das alles aufzuarbeiten, fügt Gaston Adier achselzuckend hinzu.
Ich denke, das dauert jetzt ein paar Monate, dass das la confiance, Vertrauen wiederkommt. Weil man hat Barriere im Kopf und die Leute gemacht. Das ist nicht gut.
Eine Fußgängerbrücke, die Pont d'Amitié, verbindet das deutsche Kleinblittersdorf mit dem französischen Großblittersdorf. In normalen Zeiten ist der Verkehr auf der Umgehungsstraße sehr laut, aber jetzt in der Corona-Phase kann man das Wasser der Saar rauschen hören. Ein Wehr zaubert Schaumkronen auf den ansonsten träge dahinfließenden Fluss. Auf der französischen Seite der Freundschaftsbrücke wartet Marcel Adam. Musiker, Entertainer, Lothringer und Optimist.
Ich gehe gerne auf die Bühne. Ich bin ja schon Rentner, ich bin seit lange auf der Bühne. Ich fülle viele Säle in der Großregion hier seit Jahren und immer mehr. Das macht Riesenspaß und wir können das momentan nicht machen. Und das frustriert nur zu Hause sitzen und proben.
Wie alle anderen Künstler auch vermisst der 69-Jährige die Bühne, aber bis vor kurzem ging nichts in Frankreich.
Wir waren ja bis vor ein paar Tagen noch eingesperrt hier. Wir dürften nur eine Stunde pro Tag rausgehen. Die Deutschen, die klagen, die wissen gar nicht, wie gut es ihnen ging.
Auch für ihn hat sich der Bewegungsradius natürlich ein wenig erweitert. Aber Deutschland ist nach wie vor tabu. Die bestellte Gitarre muss warten. Er nimmt's gelassen. Aber bei seinen Landsleuten, die in Deutschland arbeiten und täglich pendeln, habe sich Unmut aufgestaut. Manch ein französischer Arbeitnehmer sei zur Zielscheibe geworden.
Es gab wirklich ein paar blöde Sachen, dass Eier geworfen worden sind, das ist auf jeden Fall klar auf Autos. Dass Autos verkratzt worden sind, ist auch klar. Ich habe einen Freund getroffen vor einem Geschäft, wollte den ja nicht küssen, aber so auf 5 Meter hat er schon, bleib, wo du bist, du Franzos. Der hat jetzt auch Angst, ich habe die Pest, ne?
Überaus unglückliche, unbedarfte Äußerungen saarländischer Politiker hätten zwischen Deutschen und Franzosen Animositäten geweckt.
Vom Innenminister, von der Gesundheitsministerin. Ich würde nach Frankreich nicht mehr mein Baguette kaufen gehen. Und immer wenn so etwas gesagt wird, dann gibt es, was weiß ich, 0,5% der Bevölkerung, die ein bisschen blöde sind. Alle anderen sind ja nicht so. Aber die Reaktion von diesem 1%, die ärgern viel mehr als die 99%, die cool sind. Also ich hatte gleich in der ersten Woche mich über Facebook darüber aufgeregt und hat mir jemand von der anderen Seite hier der Brücke geschrieben, das ist gut so, ihr Franzose, ihr nehmt uns Deutsche die Arbeit weg. Also so ein Spruch, habe ich gedacht, wird nie wieder kommen.
Manches Mal tue es eben weh, in den Spiegel zu schauen.
Vielleicht gibt es eine Anregung der Politiker, den Menschen, die hier immer so rummachen, deutsch-französische Gemeinsamkeit, Grande Région, dass die jetzt echt mal sagen, jo, stimmt gar nicht. Eigentlich stimmt es noch gar nicht so richtig, wenn wir es immer bewerben. Und vielleicht geben wir uns jetzt mal einen Stups, dass diese Leute denken, okay, wir haben uns weit vom Fenster gehangen. Jetzt müssen wir mal Fakten bringen.
Die Leichtigkeit im Miteinander sei gewichen, aber nicht verloren.
Ach, ein paar Ressentiments werden bleiben, aber ich denke, das wird sich sehr schnell wieder aufbauen.
Wenn die Deutschen rüberkommen, für es Choralär, sie kaufen Ritter, sie, ich wollte dumme, ein Französisch zum Weglaufen.
Parlez-vous français?
Weil ich so ein lieber Kerl bin, geb ich ne Kurs umsonst. Also piffe kipp, hört mal hin, Französisch, ich kenn große Kunst.
Ah oui, je peux français. Ein Flasch Wein?
Ich ein Bouteille de vin.
Ein dickes Brot?
Ich ein fahre Pain.
Und ein dünnes langes?
Ich ein Baguette.
Und Zigaretten?
Sind Zigaretten.
Grenzenlose Liebe?
Sans frontières.
Das Kopfkissen ist doch das Beste.
Dictionnaire.
Lernst du die Grammatik?
Die Grammaire.
Und das Ganze drumherum?
Vokabulaire. Der Wortschatz der Liebe ist enorm. Die kennt noch kein Rechtschreibereform.
Wiederbelebt. Grenzen in Zeiten von Corona. Gesichter Europas von Tonia Koch. Das waren Erfahrungen im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Die Literatur stammt aus dem Roman Die Leidinger Hochzeit von Alfred Gulden. Gelesen hat sie der Autor. Musikauswahl und Regie Babette Michel, Ton und Technik Thomas Widdig. Und die Redaktion hatte Katrin Michaelsen. Sie finden die Gesichter Europas auch in der Audiothek zum Download.